Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von Starke Frauen, wie immer mit und von Kim Seidler.
Katrin, ganz lieben Dank. Ich freue mich total auf diese Podcast-Episode mit dir. Ich stelle dir heute Whitney Houston vor, mein großes Vorbild meiner Teenie-Zeit. Natürlich sehr negativ gefärbt durch die Drogenskandale mit Bobby Brown, die skandalhafte Ehe, dann der tragische Tod und auch der tragische Tod ihrer Tochter Bobby Christina Brown, die genauso tragisch starb wie die Mutter. Nichtsdestotrotz wurde sie uns auf Instagram auch vorgestellt und ich würde sie unfassbar gerne jetzt hier als starke Frau präsentieren wollen.
Ich finde das richtig, was du sagst und auch genauso schade, dass das so in den Vordergrund gerückt ist, diese negativen Sachen, weil jedes Mal, wenn ich einen Song von Whitney Houston höre, habe ich Gänsehaut und diese Stimme, die ist so einzigartig. Ne? Es gibt wahnsinnig große Stimmen, auch die wir in diesem Podcast besprochen haben. Maria Callas, Aretha Franklin, Dolly Parton.
Ja, absolut. Fangen wir bei der Kindheit von Whitney Houston an. Ja, Whitney Houston ist 1963 in New Jersey, Newark, geboren. Ihre Mutter ist Gospelsängerin Sissy Houston. Und das erklärt auch wahrscheinlich den Fable und dieses gute Werkzeug, ich nenne das immer bewusst Handwerk, Werkzeug, was sie an die Hand gekriegt hat von der Mama, wie man singt. Und sie hat ja nur eine Stimmgewalt gehabt, 3 Oktaven, und die hat, ich habe das auch eingangs zu dir schon gesagt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, die hat echt dieses Talent, man gibt ihr einen mittelmäßigen Song oder ja, einfach so einen banalen Song und die macht mit ihrem Charisma, mit ihrer Freude, mit ihrer Leidenschaft und mit diesem tollen Werkzeug den geilsten Song daraus. Dolly Parton war ja ein Country, I Will Always Love You. Mhm. Es stammt ja von Dolly Parton und war ja ein Country-Song. Dann hat Whitney Houston sich den angehört und meinte, ah, den würde ich aber gern nochmal eigenhändig interpretieren. Und das ist eigentlich auch bezeichnend für, wie Whitney Houston eigentlich Sänger damals gesehen hat. Nämlich, der Sänger macht den Song. Mhm. Nicht der Song nutzt den Sänger, sondern die Interpretation liegt beim Sänger und der Sänger kann aus dem Song was Tolles machen, etwas Goldenes kreieren. Und das erklärt dann wiederum auch, warum die eigentlich über 200 Gold-, Platin-, Silber- und Diamantschallplatten sowie 6 Grammys, also sie gehört wirklich zu den erfolgreichsten Sängern aller Zeiten. Und als Schauspielerin hatte sie ja 92 übrigens auch ihr Debüt, mhm, in dem Film Bodyguard, den glaube ich, ja, das ist auch typischer Film unserer Zeit total gewesen. Ich habe den hoch und runter gesuchtet und ich habe auch in meinem Kinderzimmer immer gesessen und and I will always love you. Und da kam mein Papa immer rein und meinte, Mensch, hast du Bauchschmerzen, du jaulst ja so. Und also die Frau hat mich extrem geprägt.
Aber du hast ja auch eine Erfahrung mit Whitney Houston oder im Umfeld von Whitney Houston gesammelt. Wirklich so eine kleine Anekdote aus meiner Azubi-Akte, kann ich fast sagen. Ich war gerade 3 Wochen bei der BMG und musste so eine Adresskartei auffrischen. Und man hat mich gebeten, bei den Leuten anzurufen, wo keine aktuelle Adresse vorlag. Und ich habe unter anderem angerufen bei Monty Lüftner. Dann fing er an zu plaudern. Mensch, und was machst du denn da? Und was ist das für eine Ausbildung? Das ist ja total toll. Und Mensch, ich wünsche dir alles Gute. Ich lege auf und frage dann den Chef von dem Studio, sag mal, wer war denn das? Der war ja nett, ein netter Typ. Und der sagte dann so, ach, Monty Lüftner kennst du nicht? Also das ist der Gründer von Areola und der Entdecker von Whitney Houston. War zwar nicht der Entdecker so, aber der hat
Whitney Houston in Deutschland zumindest den entscheidenden Stups gegeben. Und zwar hat er sie nach München eingeladen und im P1 dann ein großes Fest veranstaltet und Presse eingeladen. Und da war sozusagen der Grundstein gelegt. Und wer sie dann entdeckt hat, das wirst du gleich noch erzählen.
Ich will auch nochmal klarstellen, dass sie erstmal selber inspiriert war von Kolleginnen wie zum Beispiel auch Aretha Franklin, ne? Und sie selbst war aber auch Vorbild für so viele andere große Künstlerinnen wie Mariah Carey, Christina Aguilera, Beyoncé. Alle berufen sich ausdrücklich auf sie. Und genau, die Verkörperung des Prinzips It's the singer, not the song. Und die Stimme war ihr Instrument. Sie hat es halt perfekt beherrscht. Sie hat ja auch, das ist auch das, was du ja meintest, die hat in den Genres so geswitcht innerhalb eines Songs. Die Mama ist eine sehr disziplinierte Gospel-Leiterin gewesen. Also die Sissy Houston. Whitney Houston ist das zweite Kind von Sissy Houston und John Russell Houston Jr. Und ihre Mama war auch schon Sängerin bei den Sweet Inspirations, der Begleitgruppe von Elvis Presley und auch unter anderem bei Jimi Hendrix engagiert. Und der Halbbruder Gary Garland stammt aus der ersten Ehe ihrer Mutter mit Freddie Garland. Und ihr Bruder Michael ist das erste gemeinsame Kind ihrer Eltern. Und dementsprechend buntes Potpourri. Und die Mutter kennt halt schon die Szene und den Drill und die Professionalität.
Die hat auch immer gesungen, hat sie beschrieben, als sie kurz vor der Geburt stand, als die Wehen kam, hat sie gesungen. Immer gesungen, gesungen, gesungen.
Genau, und die Mutter hat sie sehr stark gedrillt. Es gab später, als Whitney Houston dann Ruhm und Erfolg hatte, sehr viel, Neid. Missgunst ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit interpretiert, aber die Mutter sagte halt, ja, sie kopiert mich so und ich bin eigentlich gilt mir der Ruhm. Später gab es ja auch ein Zerwürfnis, weil Whitney Houston litt konstant an Selbstzweifeln. Mhm. Die Eltern haben sie später dann sogar auch nochmal verklagt, zwecks Unterhalt und finanzieller Absicherung, was natürlich dann auch dazu führt, dass man ein bisschen oder dass wir vielleicht ein bisschen nachvollziehen können, dass wenn dein Umfeld dir nicht wohlgesonnen ist, sondern einfach nur auf den Profit aus ist, dir der Halt fehlt. Und den hat sie dann ja später bei Bobby Brown gefunden.
Schrägerweise, ausgerechnet bei dem, ne? Da fragt man sich dann schon.
Doch, man versteht, also ich verstehe es total, weil sie ist ein Kind aus eher ja nicht den hervorragenden Verhältnissen, sind relativ früh schon, also der Bruder hat das irgendwie in der Dokumentation mal so erklärt, dass sie ja eigentlich eh im Ghetto aufgewachsen sind, wo es total normal war, dass man mit 12 halt irgendwie schon Drogen konsumiert. Whitney Houston wurde relativ früh entdeckt, ich glaube mit 14 sogar schon.
Als Model doch erst, ne? Sie wurde doch erst
so. Also, genau, sie hat erst eine Modelkarriere gestartet, aber eine Schallplattenaufnahme machte Whitney bereits mit 14 nämlich schon, als sie 1977 für das Lied Life's a Party von der Michael Sager Band als Solostimme einsang. Und das, dann war sie 1979 noch im Background von Chaka Khans Lied I'm Every Woman zu hören, was sie dann selber ja 92 nochmal also als Hit dann machte.
Ja,
und
ich habe es voll im Ohr.
Recht.
Also das ist,
ja, genau, genau. Und dann hat sie als Live-Entertainerin mit ihrer Mutter als Teenager bei einer Reihe von Nachtclub-Auftritten Erfahrung gesammelt.
Oh.
Und genau, also es ist jetzt nicht so, dass sie da jetzt erstmal nur eine Modelkarriere gemacht hat, sondern die wurde da tatsächlich von ihrer Mutter auch überall mit hingeschliffen, weil sie nun einfach auch sehr zierlich, sehr hübsch war und sie kann ja auch extrem gut kokettieren. Die Mutter hat sie richtig gedrillt, was die typischen Gesten einer Diva sind. Mhm. Und dann ging es darum zu sagen, okay, wir wollen sie richtig zum Star machen. Sie selber hat sich eher so in der R&B-Szene verortet, also Black Music. Und dann hat ihr damaliger Manager, also genau, die Modekarriere, sie wurde von Zeitschriften wie Vogue als erstes schwarze Model auf der Titelseite der Teenager-Zeitschrift Seventeen abgebildet und
also hat dann wirklich auch eine schöne Frau. Ich kann mich erinnern, also sie selber fand das ja gar nicht so, das hat so ihre Mutter beschrieben, die fand sich wirklich gar nicht schön und ich fand sie damals auch so schön. Ich hab mir auch Poster, Bravo-Poster aufgehängt von ihr so. Die war wirklich ja.
Also auf Titelseiten weltweit führender Mode- und Musikmagazine, ne? Ja. Von Rolling Stones über Harper's Bazaar. Und dann hat sie mit Clive Davis, Arista Records, den ersten Plattenvertrag 1983 dann unterschrieben.
Da war sie, Moment, was, 83, da war sie 20, ne? Wirklich ganz, ganz,
ganz jung.
Jung, ja.
Und der Clive Davis hatte auch mal gesagt, wir wollen sie ganz groß rausbringen, aber es muss so funktionieren, dass sie White Music singt, also Pop mit anderen Worten. Das war das für den Weißen im kolonialistischen Sinne. Das hat ziemlich gut funktioniert, diese Schablone über sie zu stülpen, also zumindest in der Außenwahrnehmung. Er hat sie weltweit bekannt gemacht, ne, mit seinen ganzen Vernetzungen und natürlich MTV war die erste TV-Plattform, um Künstler, also Musikkünstler zu präsentieren und zu positionieren. Und dadurch kam diese Internationalität und ihren ersten Grammy hat sie 1985 mit dem Debütalbum Whitney Houston Grammy erhalten.
Ja.
Das war nämlich mit 13 Millionen allein in den USA verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten Debüts, das je einer Künstlerin und vermutlich einem Künstler gelang. 3 Singles von der CD, also von dem Album, erreichten die Spitze der US-amerikanischen Charts. Und sie erhielt noch für das Lied Saving All My Love For You den ersten Grammy als beste Popsängerin. Und nicht nur in den USA, sondern auch international erreichte dieses Album Spitzenplätze, vor allem auch in Deutschland, Österreich, UK, mit Platin und mehrfach Platin ausgezeichnet. Von 0 auf 100, von heute auf morgen ein Superstar.
Ja, sie hat die Welt berührt. Also, ne, oder auch, also das sind, ob das jetzt wirklich Pop zum Mittanzen und so, ganz, ganz witzig. Das ist ja gar nicht ihr erfolgreichstes Lied, ne? Das war ja, wenn mich nicht alles täuscht, I Will Always Love You, also der Cover von Dolly Parton. I Wanna Dance With Somebody ist der erfolgreichste Titel, zumindest auf Spotify. Ich finde das immer so ein ganz guter Gradmesser.
Und damit hat sie es übrigens mit 1987 als erste Sängerin überhaupt direkt auf Platz 1 der US-Billboard-Charts geschafft.
Wow. Ja.
Das muss man auch mal überlegen. Als erste Sängerin überhaupt, 1987. Und dann sind wir wieder bei Emanzipation und Feminismus. 1987 hat sie es als erste Sängerin, als erste Frau überhaupt direkt auf Platz 1 der US-Billboard-Charts geschafft.
Das ist krass. Also das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen oder mal kurz sacken lassen. So, ne? Ja, also die hat schon ziemlich viele, ich sage immer so, Boxen getickt, was bei ziemlich beeindruckend, was man da so braucht. Ne?
Jetzt kommen wir nochmal zum Guinness-Buch der Rekorde.
Ja,
sie hat 1987 hat sie es geschafft, 7 aufeinanderfolgende Nummer 1 Single-Hits zu schaffen. Und damit hat sie den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde als erfolgreichste Sängerin aller Zeiten geschafft.
Wow.
So, das ist so etwas, was man dann irgendwie unter diesem ganzen Deckmantel der Negativität total vergisst. Und sie hat es natürlich auch in diverse weitere europäische Länder mit mehrfach Platin in die Spitzenposition geschafft. Und 1988 sang Houston das Titellied der NBC-Übertragung der Olympischen Spiele in Seoul, One Moment in Time, in der sie an die Spitze der deutschen und britischen Singlecharts brachte. Ja, dann hat sie sich ein bisschen, also dann gab es eine Phase, wo sie halt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da wurde sie bei einem Auftritt von der Black Community ausgebuht. Und das war für sie ganz, ganz furchtbar. Das war 1989 bei den Soul Train Awards. Da hat sie das Publikum ausgepfiffen und als zu weiß beschimpft.
Im Gesang, nicht der Teint.
Danke für die Frage, Katrin. Das lässt sich nicht vom Teint koppeln. Also das hat was mit der Hautfarbe zu tun. Damals gab es eine Spaltung durch Rassismus und Kulturalisierung. Und es war eine diskriminierende Fremdbezeichnung. Das heißt, es hieß, R&B ist Black People, ja, und Pop ist White also Black People gleich Black Music und White People White Music so. Und Whitney Houston litt ja immer darunter, dass sie not black enough war. Ja? Also sie hatte ja eine Identitätskrise, weil sie dann bei den Soul Train Awards 1989 war, das ausgebuht wurde von den Black People, dass sie sich halt sozusagen verrät und verkauft an die Weißen. Und in der heutigen Zeit würde man natürlich sagen People of Color. Wenn man sich das Amnesty International Glossar für diskriminierungssensible Sprache anschaut, ist das eine internationale Selbstbezeichnung für und von Menschen mit Rassismuserfahrung. Und People of Color bedeutet, der Begriff markiert eine politische, gesellschaftliche Position und versteht sich als emanzipatorisch und solidarisch und positioniert sich genau gegen diese Spaltungsversuche durch Rassismus und Kulturalisierung sowie gegen diskriminierende Fremdbezeichnung durch die weiße Mehrheitsgesellschaft. Also weiße ist ja auch nochmal kursiv geschrieben. Hier ist auch bei Amnesty International immer der Hinweis, dass man, wenn man jetzt das weiße Publikum sagt, das weiß großgeschrieben ist, dass man sich durchaus bewusst ist, dass das hier gerade ein kolonialisierter Begriff ist. Sie sagt zu dieser Erfahrung damals, 1989, das hat ihr wahnsinnig wehgetan. Das war auch, glaube ich, die Initialzündung, warum sie anfing, Perücken zu tragen. Die Originalaussage von ihr heißt: Sometimes it gets down to you're not black enough for them. You're not R&B enough. You are very pop. The white audience has taken you away from them. Und das ist natürlich schwierig. Das ist auch das, warum sie immer wieder Probleme hatte. Man darf auch nicht vergessen, Michael Jackson war ja der Erste, der zum Beispiel mit Thriller das junge weiße Publikum angesprochen hat. Und Whitney Houston hat dann sozusagen ein paar Jahre später das Ganze auf den erwachsenen Pop übertragen und beide sorgten letztlich dafür, dass die Musik sich von der Hautfarbe abkoppelt. Und sie hat damit den musikalischen Kosmos bereinigt. Also eine extrem krasse Leistung.
Du musst dir die Haare glätten, weil das macht man nun mal so in der weißen Welt. Ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber man will sich anpassen an eine weiße Welt und da kam das Buhen wahrscheinlich dann auch her.
Ja, genau, weil sie einfach ihre eigene Community und ihre eigene Identität verraten hat. Mhm. Und das ist ja genau das, das war der Punkt, den sie immer hatte, dass sie gesagt hat, aber ich will doch eigentlich meine Musik singen. Mhm. Ich will das singen, wo mein Herz eigentlich dran hängt. Und dann hat sie angefangen, Perücken zu tragen als Maske. Das war sozusagen, wie andere dann halt ihre Sonnenbrille als Schutz tragen, hat sie dann angefangen, Perücken zu tragen. Also es gibt fast niemand, der ihr echtes Haar kennt oder kannte.
Hat sie denn wirklich das so, sie hat sich gewehrt dagegen? Sie wollte das nicht singen? Sie wollte wieder zurück zum Gospel oder R&B singen oder was?
Naja, also durch dieses Ausbuhen hat sie dann gesagt, so, und jetzt will ich R&B und Funk machen. Ja, also weil sie wollte einfach ihre Musik machen und man hat ihr ja dann dieses Narrativ von der schwarzen Popprinzessin aufgesetzt. Mhm. Ja, damit die weißen Jungs, so wie Kevin Costner, sie lieben, ja, wie im Bodyguard. Und Bodyguard, by the way, ist jetzt 1992 ihr filmischer Durchbruch gewesen. Das war ihr Leinwanddebüt und sie hat zum dazugehörigen Soundtrack 6 Lieder beigesteuert, unter anderem natürlich auch die Single-Auskopplung I Will Always Love You, eine Coverversion des Liedes von Dolly Parton aus dem Jahr 1974, was übrigens 14 Wochen an der Spitze der US-amerikanischen Charts blieb.
Der Soundtrack oder das Lied? Das wundert mich fast, weil ich hätte jetzt gedacht, das ist noch länger auf Platz 1 geblieben. Aber in den Top 100 ist es, glaube ich,
sehr, sehr... Ja, 14 Wochen ist
ja
schon...
Ja, das stimmt.
Genau. Ja, und übrigens The Bodyguard, also das Musikalbum, ist mit über 17 Millionen verkauften Einheiten der mit Abstand erfolgreichste Soundtrack in den USA und auch eines der erfolgreichsten Alben einer Sängerin. Auf jeden Fall hat sie dann nochmal einen weiteren Film gemacht. Aha, Waiting to Exhale war das und dann später 96 nochmal der dritte Film, Rendezvous mit einem Engel.
Und in Cinderella hat sie mitgespielt, sehe ich gerade. Rodgers und Hammerstein, das ist so ein Musical gewesen, 97.
Und 98 erschien dann das vierte Studioalbum, My Love is Your Love. Also die hat echt, ich glaube, irgendwie permanent nur gerockt und gearbeitet. Und in der Dokumentation, die auf Netflix erschienen ist, erinnere ich noch den Bodyguard. Ich fand, der war sehr wirkte fürsorglich in diesem Interview. Mhm. Man weiß natürlich nicht, wie es dann zu den damaligen Verhältnissen war. Und der hatte ja auch gesagt, Alter, das ist, die ist ein Bodybuilder. Ja? Also die jeden Abend stemmt die mit ihrer Stimme und ihrer Power und ihrem Körper. Das ist wie ein Marathon. Und die Eltern waren nur am Profit orientiert, so seine Aussage. Und was auch spannend war, ist, dass er auch gesagt hat, für die Tournee von Whitney hat jeder im Genitalbereich irgendwelche Drogen versteckt, damit Whitney bei Laune gehalten wird. Und er sagte halt, das waren so viele Drogen, eigentlich hätte die schon viel früher sterben müssen. Und er hat es dann auch ans Management geschrieben und daraufhin wurde er gekündigt. So, das sind halt so die glorreichen 90er Jahre gewesen, Drogen und wer irgendwie cool sein wollte und irgendwie auch diesen Druck standhält, der hat irgendwas konsumiert. Ich muss auch immer an das Posting von Jennifer Lopez denken auf Instagram, die dann irgendwann mal so ein Posting gemacht hatte, ey, ich mache diesen Scheiß hier total ohne Drogen und Alkohol, kriege dafür mal irgendwie Anerkennung. und auch, wir hatten ja bei der letzten Folge Monica Lewinsky vorgestellt und hier kann man noch eine Parallelität ziehen, weil Whitney Houstons Tod auch ein Präzedenzfall in der Größenordnung war, der viele zum Nachdenken angeregt hat. Auch, dass ein Management nicht mehr der Blutsauger ist, ja, wie er auch jetzt irgendwie bei Whitney Houston ja präsentiert wird, sondern dass es darum geht, einen Künstler gut auch psychologisch abzuholen. Vielleicht gelingt es nicht immer, aber ein Künstler ist nicht nur zu 100% die Cash-Cow und wird als solche behandelt, sondern es wird auch irgendwie ein gutes Management sollte ein guter Sparring-Partner.
Richtig. Da ist ein Mensch dahinter, ne? Da ist nicht nur die Kuh, die gemolken wird, sondern eben auch eine psychische Gesundheit zu haben. Mhm. Das sind Ausmaße, ne? Da fragt man sich, an welcher Stelle eigentlich, ne? Ich habe jetzt mal irgendwie so einen anderen Podcast gehört, wo die Mutter dann gesagt hat, irgendwann habe ich dann mal interveniert und habe dann mich gekümmert, aber das scheint offensichtlich nicht genug zu sein. Wo waren denn diese ganzen Freunde? Okay, dann war natürlich mit Bobby Brown da auch eine sehr toxische Beziehung. Übrigens, die Tochter lebt ja auch nicht mehr. Das hatte ich irgendwie total verdrängt.
Nein, die hat 2015 Selbstmord gemacht. Genauso übrigens, wie ihre Mutter gestorben ist. Aber da kommen wir später drauf, weil ich möchte erstmal auf die Errungenschaften von Whitney Houston eingehen und dann nochmal auf das Privatleben, weil das Privatleben war nun weniger glorreich. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei 2000 angekommen. Also sie hat nochmal natürlich dann auch ein ganz, ganz tolles Duett. Also im 98 erschien Houstons viertes Studioalbum My Love Is Your Love. Sie hat dann nochmal ein Duett When You Believe mit Mariah Carey gemacht. Mhm. War auch wieder eine Hitsingle und dann nach den Jahren im Filmgeschäft wollte sie auch wieder sich mehr auf die Gesangskarriere fokussieren und das nächste Album ist dann kommerziell nicht so gut gelaufen. Dann gab es trotzdem aber in Europa und in den USA nochmal 4 Platin-Schallplatten. Das Titellied war als Single im Frühjahr 99 zu einem der größten Erfolge, hatte sich dann nochmal entwickelt. Also in Europa und in den USA hat es jeweils mit 4 Platin-Schallplatten wurde es ausgezeichnet. Also da hatte sie dann zumindest, das Album ist nicht so gut angekommen, aber das Titellied. Dann haben wir die Grammy-Verleihung 2000. Da erhielt sie für das Lied It's Not Right, But It's Okay ihren 6. Grammy. Diesmal für die beste R&B-Gesangsdarbietung einer Frau. Und dann hatte sie im Mai desselben Jahres dann das erste Best-of-Projekt ihrer damals 15-jährigen Karriere, Whitney, The Greatest Hits. Auf 2 CDs habe ich mir auch damals noch gekauft.
Auf 2 CDs. Ich habe es umsonst gekriegt, weil ich da noch bei der BMG war. Da konnte ich, da habe ich die dann so gekriegt. Also das ist großartig. Ganz, ganz toll. 15 Jahre und dann 2 CDs. Also passen schon viele Songs drauf, so, ne?
Ja, Kassette erst, dann CDs, jetzt ist alles irgendwie online abrufbar. Schon eine krasse Entwicklung auch, die wir beide so mitgemacht haben.
Du, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, aber das ist ja schon hinlänglich bekannt.
Ja, genau. Dann hat sie schon den Lifetime Achievement Award verliehen bekommen als Sängerin. Da haben dann Leute auch bei der Verleihung gesungen. Luther Vandross, Christina Aguilera hat die Laudatio, wurde gehalten von Babyface und Mary J. Blige. Im Januar 2002 kam Just Whitney, das 5. Studioalbum, auf den Markt.
Das war nicht so erfolgreich, ne? Also ich kann mich an die Single What You Looking At. Das war jetzt nicht so.
Aufgrund des medienkritischen Inhalts hat es Aufmerksamkeit erregt, aber es gab dann keine weiteren besonderen kommerziellen Erfolge mehr. Und dann hat sie 2003 ihr Weihnachtsalbum One Wish, The Holiday Album veröffentlicht. Und sie hat da mit Little Drummer Boy, das hat sie zusammen mit ihrer Tochter Bobby Christina Brown gesungen. Ich finde, Bobby Christina Browns Stimme ist so ein bisschen eher, klingt wie die des Vaters, nicht so ganz wie die der Mutter. Und die war auch ganz, ganz schüchtern. Ja, genau. Sie ist nicht mehr so richtig ganz so auf Kurs gekommen. Das liegt tatsächlich an dem privaten Hintergrund mit auch Drogenentzug. Sie ist häufiger in die Entzugsklinik gekommen. Das Geld ging aus. Bei den Dokumentationen, die empfehle ich euch auf Netflix zu gucken, trotzdem auch immer wieder kritisch zu gucken.
Das mache ich auch.
Da steht sie am Brunnen und hat gerade ihren Entzug hinter sich und sagt so, ja, ich kann jetzt viel klarer denken. Ihr Mann Bobby Brown fand das sehr anstrengend, weil sie plötzlich Widerworte gegeben hat. Das kannte er in dieser gesamten Beziehung gar nicht von ihr und das fand er auch überhaupt nicht witzig. Genau. Und die Familie hat sie gerade zu dem Zeitpunkt auch verklagt, weil sie durch die Entzugsklinik konnte sie ja jetzt nicht malochen und die ganzen Angestellten, unter anderem auch ihre Familie bezahlen und die haben sie dann eiskalt einfach verklagt vor Gericht. Und in so einer Situation hat sie sich dann doch wieder entschieden, sich zuzudröhnen, damit sie performt. Sie hat immer mal wieder Auftritte gemacht und dann hatte sie nochmal ein Album veröffentlicht. Jetzt lass mich mal lügen, ich glaube 2008, I Look to You. Und dann hat sie, das hat sich, glaube ich, weltweit mehr als 2 Millionen Mal verkauft.
Was nicht so viel ist, wenn man das vergleicht mit den anderen Alben, logischerweise.
Genau, wenn man das besonders mit denen der 90er Jahre vergleicht, liegt es deutlich zurück. Erhielt aber trotzdem Platin- und Goldauszeichnungen in den USA, der Schweiz, Österreich, Italien und Polen. Und sie hat dann im November 2009 nochmal den American Music Award mit dem Sonderpreis International Artist Award bekommen. Und 10 Jahre nach Houstons letzter Welttournee, 2009, hat sie dann in Moskau im Olimpijski-Stadion ist sie aufgetreten. Und ihre Stimme hat halt sehr stark, war sehr brüchig. Und das Niveau von früher wurde überhaupt nicht erreicht. Und ihre Stimme versagte
daraus
dann komplett.
Das ist wirklich grausam. So ein bisschen hat mich das erinnert an Amy Winehouse, ne? Wenn die völlig zu gedröhnt auf die Bühne gegangen ist und dann mehr so geschlört hat und dann so Sprechgesang versucht hat. Das ist wirklich, herzzerreißend.
Also sie hat in der O2-World in Berlin sind die Leute teilweise vorher schon gegangen. Und in Hamburg hat sie dann nochmal teilweise Momente gehabt, wo sie ihr enormes Potenzial entfalten konnte. Mhm. Aber und Höhepunkt des Abends soll wohl auch die Rückkehr Houstons zu ihren Wurzeln, nämlich dem Gospel gewesen sein, kriege ich echt direkt Gänsehaut. Und die Mehrheit spendete ihren wohlwollenden Applaus dann auch. Und die Welttournee spielte nochmal 32 Mio US-Dollar ein, hatte dann aber einfach kaum Erfolg bei den Musikkritiken logischerweise. Mhm. Und die deutschsprachige Presse war damals halt auch sehr negativ. Und 2011 ist sie nochmal bei Prince aufgetreten in einem Konzert live in Los Angeles. Und dann gab es 2012 im Februar ja auch schon. Also es gab nochmal, also sie ist dann gestorben und nach ihrem Tod gab es nochmal die Top 100 der deutschen Singlecharts. Einige ihrer Lieder, die haben es halt nochmal reingeschafft in die Singlecharts, wie zum Beispiel I Will Always Love You auf Platz 19, One Moment in Time und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir mal zu ihrem Privatleben, was wir aber kurz halten wollen, weil letzten Endes war, ist glaube ich auch von der Einreichung auf Instagram und auch von uns möchten wir einfach mal die Verdienste dieser wahnsinnig starken Frau präsentieren. Also einmal ihr...
Hätten wir vielleicht am Anfang abfrühstücken können, damit wir positiv enden mit ihren Errungenschaften, aber dadurch, dass wir es ja kurz halten, ist es ja... Es muss auch gesagt werden, weil es ja auch zu ihr dazugehört. Ne?
Aber sie hat eine Beziehung zu Robin Crawford, das ist die Frau, von der ich kurz erzählt hatte, das war wohl angeblich, hatte sie die Beziehung von 80 bis 92, dann hat sie 92 den R&B-Sänger Bobby Brown geheiratet. Mit dem sie die Tochter Bobby Christina bekommen hat. Und dann hat 2006, immerhin nach 14 Jahren, Houstons Anwältin einen Antrag auf Ehescheidung eingereicht. Und 2007 wurde die Scheidung dann auch rechtskräftig und sie bekam dann für die Tochter das alleinige Sorgerecht. Ende der 90er Jahre heißt es, angeblich sei es aber auch schon früher gewesen, litt sie unter verschiedenen Formen von Drogenabhängigkeit, hat dann in den 2000ern mehrere Entziehungskuren durchgezogen und 9 Monate nach dem letzten Entzug ist sie wieder rückfällig geworden und ist dann zugedröhnt in der Badewanne ertrunken. Das war im Alter von 48 Jahren, 2012.
Am Vorabend der Grammy-Verleihung, ne, was das Ganze auch ein bisschen überschattet hat. So, und da sollte eigentlich auch, ich habe noch in den Ohren, wie die Mutter dann sagte, ja, sie rief dann an und sagte, ich komme dich besuchen. Ich muss vorher noch zu meinem Freund Clive auf eine Party und die Verleihung machen und dann sehen wir uns danach. Und dazu ist es ja dann nicht mehr gekommen.
Ja, jetzt kommen wir zum sehr tragischen Part, nämlich das Dreiergespann Whitney Houston, Nick Gordon und die Tochter Bobby Christina. Die lebten sehr viele Jahre zusammen. Also nach der Scheidung von Bobby Brown hat Whitney Houston den Nick Gordon, nicht offiziell adoptiert, aber sie zog ihn mit auf, mit der Tochter zusammen, also war für die beiden Kinder zuständig. Und dann ist sie ja 5 Jahre später, also 2012, gestorben, mit dem Gesicht unten in der Badewanne. Es gab Drogen im Zimmer, sie hatte einen Herzfehler. Ja, es wird wohl eine Mischung gewesen sein. Also man sagt, es war ein Unfall. Bei Bobby Christina Brown ist man sich nicht so sicher. Denn sie ist genau exakt so wie ihre Mutter gestorben, 3 Jahre später, also 2015. Und es wurde nachgewiesen, dass sie einen gleichzeitigen Missbrauch von Alkohol, Marihuana, Morphium und einem Kokainersatzpräparat getätigt hat. Und ihr Ex-Freund, der Nick Gordon, also der Zögling auch von Whitney Houston, die waren kein Paar, während sie Kinder waren oder klein waren. Was heißt, war ja auch nicht so die viele Jahre, sondern nachdem Whitney Houston gestorben ist, ist Bobby Christina Brown total zusammengebrochen und er war dann für sie da und hat ihr eine Schulter geboten. Sie haben ja anscheinend weiter so gemacht wie bisher. Sie haben halt Drogen konsumiert, alles Mögliche ausprobiert und auch er ist dann im Alter von 30, 2020, also 5 Jahre nach Bobby Christina Brown, auch gestorben an einer Überdosis. Tragisch, die Drogen haben diese Familie zugrunde gerichtet.
Es hätte der Tochter sicherlich auch gut getan, da in ihrer Mutter eine Mutter zu haben und nicht eine Freundin, die eigentlich eher Hilfe braucht. Ne? Das ist auf der Schulter eines Teenagers, ist das schon sehr viel Last. Ne?
Hätte Fahrradkette, hätte die Frau nun einen sehr guten Support bekommen und wohlwollende Menschen um sich herum gehabt, dann wäre sie vielleicht auch jetzt noch am Leben.
Was bleibt, ne, das klingt jetzt sehr so pathetisch, ist natürlich die Musik. Und ich habe gestern noch, weil ich wusste, dass es heute ja um sie geht, in ein paar Sachen reingehört. Und das ist wirklich, wenn man mit dem Kopfhörer hört, ne, und dann so denkt, sie steht jetzt hinter einem. Also das ist wirklich, das geht durch Mark und Bein. Und wenn ihr, oder man hat einfach Lust zu tanzen, dann ist irgendwie alles dabei, ne? Fürs Schmachten, fürs Tanzen.
Eine wahnsinnig beeindruckende Frau, was sie einmal auch für Vernetzung zwischen Black and White, also dass es geschafft hat, eine Schwarze, die großartigste Stimme, Schwarze jetzt wieder groß geschrieben, die großartigste Stimme aller Zeiten zu sein, die Pop gesungen hat, also White Music, die aber dann letzten Endes sich so aufgeben musste, dass sie sich selbst verloren hat. Mhm. Ich möchte so gerne mit einem Text von 2017 schließen, der von Philipp Holstein kommt. Ein Autor eines Artikels, den ich gefunden habe, der sich total über diese Dokumentation aufgeregt hat, weil er sagt so, Alter, diese Frau war der absolute Knaller und auch noch mal ein bisschen reüssiert, wer sie eigentlich ist und warum die Dinge manchmal so gelaufen sind. Aber er sagt am Ende, jedenfalls Doppelpunkt. Was den Menschen Whitney Houston so traurig gemacht hat, ist von uns Musikhörern nicht zu ergründen. Wir sollten nicht länger über das reden, was sein könnte, sondern über das, was da ist. So eine Stimme, so ein Talent. Ihre Lieder bleiben in der Welt, zum Glück. Lachen, Wolke 7 und noch einmal. I will always love you.
Mehr ist dem nichts hinzuzufügen. Ich finde, er bringt es total auf den Punkt. Ne? Und du hast es ja auch schon so, eingeleitet, und das finde ich auch ganz toll und wichtig. Wir ergötzen uns dann manchmal am Leid der anderen. Ne? Fußnote, siehe Monica Lewinsky. Und da kann sich, glaube ich, niemand ausnehmen. Und ich finde, wir sollten jetzt sie so ein bisschen auf diesen Sockel stehen lassen, so wohl wissend, dass da auch Schwächen waren oder The Dark Side of the Moon oder wie auch immer. Aber ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen wieder zu den unbekannteren Frauen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Lieben Dank dir und euch da draußen fürs Zuhören. Und
bis zum nächsten Mal, ne?
Wir sagen dann mal
tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.